Wir haben ja mit Siemens auch verhandelt und das war aber dann irgendwann klar, dass Siemens ausziehen würde. Das war im Jahr 23, Anfang 23. Ja, und dann haben wir uns um einen Nachmieter gekümmert und sind dann relativ zügig dann über ein Maklerunternehmen an die Stadt gekommen. Haben natürlich parallel noch mit anderen Mietern gesprochen, die natürlich kleinere Flächen belegen wollten. Von daher war das eigentlich ganz spannend, weil natürlich da gewisse Vorbehalte waren, auch jetzt mit der Stadt über so eine große Fläche zu verhandeln und eben auch die Frage, wie handlungsfähig sind die, wie schnell sind die, was passiert bei einer eventuellen Umnutzung?
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es war für uns eine richtige Challenge. Mut und Glück waren auch dabei. Mit Eva Welzenbach habe ich ein richtiges Best Practice besprochen. Als Geschäftsführerin von Advenis Deutschland haben sie und ihr Team knapp 50 Gebäude under Management. Das 2016 erworbene Bürogebäude mit einem langfristigen Mieter namens Siemens, wie bereits im Intro gehört, steht nach gescheiterten Mietverhandlungen perspektivisch leer. Innerhalb von sehr kurzer Zeit wandelt sich das Haus aus den 1990er Jahren in eine Schule mit einem ebenfalls neuen pädagogischen Konzept. Sehr bunt mit Hund. Eva Welzenbach spricht über die Vorbehalte gegenüber der Verwaltung und was an denen dran war. Sie erläutert den Prozess von einer Machbarkeitsstudie über die Mietverhandlung bis hin zur Eröffnung mit einigen Besonderheiten. 600 Euro pro Quadratmeter wurden ausgegeben, ein Mietvertrag über 20 Jahre abgeschlossen. Sicherheit geht also vor. Bonitätsstarker, langfristiger Mieter, dafür aber weniger Miete. Zudem gibt Eva Welzenbach einen Einblick in das Portfolio und mögliche weitere Umnutzung. Und es geht um einen Hubschrauberlandeplatz, Lichtsignal und die fehlende Pausenklinge. Eva Welzenbach können Sie auch bei den Immocom-Veranstaltungen treffen. Schauen Sie gerne auf die Homepage, dort findet sich das Jahresprogramm, genau wie in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des Podcastes. Immobilieros Podcast mit einer geschätzten Geschäftspartnerin, weil wir sehen uns relativ häufig bei unserer Veranstaltung im Podium. Wir haben auch schon im Podcast zusammen gemacht. Eva Welzenbach von Advenis ist da. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich. Danke für die Einladung.
So, Podcast Nummer 2 und da starten wir jetzt mal mit einem kleinen Sprint. Erstens, wird die klassische Büroimmobilie zum Auslaufmodell? Ja oder nein?
Nein.
Transformation oder Stillstand? Was denken Sie? Wie viele Asset Manager sind tatsächlich bereit, ihre Büroimmobilien für neue Nutzungen wie Schulen, Wohnungen, Kulturflächen umzubauen? Oder wartet die Branche lieber ab, bis es zu spät ist?
50%.
Also ja und nein. Und reicht die Kompetenz in der Immobilienbranche insgesamt für eine Transformation von Gebäuden?
Auf jeden Fall, weil wenn nicht in der Immobilienbranche, wo dann sonst?
Gut, also wir haben genügend zu besprechen, glaube ich. Es soll heute erstmal um Transformation gehen und diesmal nicht nur allgemein, weil momentan ist ja irgendwie Transformation, Konversion ein viel genutztes Wort und es gibt auch immer ganz, ganz viele Visualisierungen dazu. Advenis hat das ehemalige Siemens-Gebäude in Bremen in eine moderne Oberschule umgewandelt. So, Sie haben das Gebäude 2016 gekauft. Erzählen Sie mal ein bisschen was zum Gebäude und warum Sie es damals gekauft haben. Heute würden Sie es wahrscheinlich dann jetzt in alt nicht nochmal kaufen.
Genau. Ja, also damals wurde es erworben mit einem wunderschönen Mietvertrag mit dem Hauptmieter Siemens. Ja, in Bremen, am Universitätscampus gelegen. Damals auch ein vernünftiger Bürostandort. Und ich denke, das ist damals der Grund gewesen, wieso mein Vorgänger dieses Objekt erworben hat.
Okay, also langer Mietvertrag, alles gut.
Genau.
So, wie sind Sie denn dann auf die Idee gekommen? Bremen ist zu Ihnen gekommen oder Sie sind zur Stadt gegangen oder?
Ja, also nachdem wir dann, wir haben ja mit Siemens auch verhandelt und das war aber dann irgendwann klar, dass Siemens ausziehen würde. Das war im Jahr 23, Anfang 23. Ja, und dann haben wir uns um eine um Nachmieter gekümmert und sind dann tatsächlich relativ zügig dann über ein Maklerunternehmen an die Stadt gekommen, haben natürlich parallel noch mit anderen Mietern gesprochen, die natürlich kleinere Flächen belegen wollten. Von daher war das eigentlich ganz spannend, weil
natürlich da gewisse Vorbehalte waren, auch jetzt mit der Stadt über so eine große Fläche zu verhandeln und eben auch die Frage, wie handlungsfähig sind die, wie schnell sind die, was passiert mit einer bei einer eventuellen Umnutzung, wie ist das sozusagen rechtlich zu sehen, wie können wir das baulich machen. Also waren einfach viele Fragestellungen, die natürlich von der normalen Büronutzung extrem abgewichen.
Ich hätte jetzt auch gleich gesagt, Hand aufs Herz, Verwaltung, da bekommt ja dann Projektentwickler, Immobilieneigentümer direkt Herzklopfen.
So ein bisschen. Das ist richtig.
Ja. So, es musste dann auch, also es war klar, die Stadt wollte eine Schule haben. Es gab dann eine Machbarkeitsstudie. Das musste sein. Wenn ja, warum?
Ja, also die Stadt, die hatte dann tatsächlich ein, zwei Mal besichtigt. Und natürlich mussten wir mal vorab checken, ob das, was die Stadt dort benötigt an Fläche, tatsächlich so umgesetzt werden kann. Wir hatten da den Vorteil, dass wir mit einem Architekturbüro zusammengearbeitet haben, was schon vorher für die Stadt viel auch gemacht hat, viel Umbau auch in Schulen gemacht hat.
Das heißt, die kannten schon die Stolpersteine?
Die kannten ihre Pappenheimer, also die kannten die Stadt, die wussten, was die brauchen, was dort geht, was nicht geht eventuell. Und die haben dann für uns dieses Konzept erstellt, was zu berücksichtigen ist bezüglich Brandschutz, Fluchtwege, Aufteilung der Klassenräume und so weiter. Und haben dann aus meiner Sicht maßgeblich natürlich dazu beigetragen, dass wir dann da zusammengekommen sind, die Stadt und wir als Advenis.
Mhm. Es gab ja einen relativ hohen zeitlichen Druck. Warum gab es einen hohen zeitlichen Druck?
Ja, also die Stadt Bremen, die hat einen relativ großen Druck, was die Erstellung von neuen Schulen betrifft. Das ist nicht die einzige neue Schule, die Bremen sozusagen erstellt hat oder die sie jetzt angemietet haben. Und aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen war es eben dringend erforderlich. Und die wollten auch unbedingt dann tatsächlich zum Sommer 2024 dort die Flächen beziehen, was natürlich damals so im Herbst 23 natürlich für uns schon eine richtige Challenge war, ja, das überhaupt dann mit denen anzugehen, ja, und mit der Überlegung, dass man vielleicht nur ein Dreivierteljahr hat, um diesen Umbau dann tatsächlich zu machen.
Also wir können schon mal vorwegnehmen, es hat geklappt.
Ja, also Mut war auf jeden Fall mit dabei und Glück war auch mit dabei, Können war auch mit dabei, also es hat alles gut funktioniert.
Gut, ich habe einen Vortrag von Ihnen schon mal zu diesem Projekt gehört. Da gab es ja auch eine Geschichte mit einem Hubschrauberlandeplatz und mit irgendwelchen Lichtsignalen. Erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, genau. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ja dort drei Schulhöfe geplant und eines Tages kam der zuständige Asset Manager zu mir und hat gesagt, du Eva, weißt du eigentlich, dass da ein Hubschrauberlandeplatz ist, dort, wo wir den Schulhof planen wollen? Und mir war das absolut nicht bekannt. Wir haben dann Recherche betrieben, es war nirgendwo irgendwas aufgeschrieben und der Mieter hatte uns aber gesagt, dass da tatsächlich ab und zu mal ein Hubschrauber landet. Und es gibt auch ein Kataster in Deutschland, wo diese Hubschrauberlandeplätze aufgezeichnet sind. Auch dort hat sich das nicht gefunden und wir haben dann ein bisschen recherchiert und das war wohl inoffiziell, dass dieser Platz genutzt wurde und jetzt ist es ein Schulhof und dementsprechend kann da natürlich nicht mehr ein Hubschrauber landen.
Ah, okay. Und die Lichtsignale, da kommen wir dann, glaube ich, später nochmal drauf, weil es ja jetzt neben der Schule noch andere Mieter drin sind und es keine Pausenklingel gibt, richtig?
Das ist genau richtig. Wir haben, sagen wir so, mit Rücksicht auf die anderen Mieter im Gebäude gibt es bestimmte Spezifika. Und einer davon ist der, dass es kein akustisches Pausensignal, sondern ein Lichtsignal gibt, was die Kinder dann zur Pause einläutet oder auch wieder ausläutet.
Ach, alles wird anders. So, jetzt wollen wir aber noch mal über Immobilien sprechen. Wir kommen dann noch mal ein bisschen dazu. Also in welchem Zustand war denn das Haus und welche baulichen Anpassungen waren nötig? Sie hatten jetzt zwar schon so ein bisschen gesagt, Brandschutz logischerweise, Fluchtwege, aber wie ist es denn jetzt aus Immobiliensicht?
Ja, also man muss sagen, das Gebäude ist ja schon etwas älter gewesen, aus den 90er Jahren, hat aber den Vorteil, dass wir da eine recht großzügige Konzeptionierung der Allgemeinflächen hatten, also der Treppenhäuser, Zuwegungen und so weiter. Das hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir dort nicht mehr so viel machen mussten und auch die Klassenräume. Das war, muss man sagen, mit relativ wenig Aufwand verbunden. Wir haben auch eine Klimaanlage über das gesamte Gebäude, was für eine Schule sicherlich auch außergewöhnlich ist. Und tatsächlich mussten wir rein baulich eigentlich nur zwei zusätzliche Fluchttreppenhäuser anbauen. Und auch das Thema Brandschutz war relativ unproblematisch. Also wir hatten tatsächlich den Vorteil, dass dieses Gebäude eben sehr großzügig konzeptioniert war, auch verschiedene Flügel hatte und dadurch da für die Schulnutzung sehr gut geeignet ist.
Okay, gab es irgendwelche Überraschungen? Weil man hört ja immer so viel, dass dann so ältere Häuser ihre Geheimnisse haben.
Gab es jetzt in dem Fall eigentlich nicht wirklich. Also wir sind auch mit den Kosten recht gut zurechtgekommen. Wir haben jetzt um die 600 € ausgegeben pro Quadratmeter, was eigentlich sehr vernünftig ist. Und es gab keine wirklichen Überraschungen, muss man sagen. Also sorry, da kann ich keine Geschichte erzählen.
Jetzt ist die Schule mit einigen kreativen Details versehen. Also gibt da jetzt irgendwie so petrolfarbenen Teppichboden, glaube ich, weil der irgendwie gute Laune macht. Es gibt auch einen Schulhund, der macht noch bessere Laune. Wie kommt es zu solchen Besonderheiten? Wie weit sind Sie da dann auch in der Entwicklung mit involviert? Weil Ihnen gehört ja schließlich das Haus.
Genau. Ja, also man kann vielleicht sagen, dass die Stadt Bremen die Gelegenheit genutzt hatte, dort eine ganz neue Schulnutzung vorzunehmen und dann eben auch ganz viele neue Ideen dort zu verwenden. Und das Farbkonzept kam jetzt beispielsweise von den Architekten, die eben gesagt haben, die verschiedenen Stufen haben auch verschiedene Farben. Also wir haben Petrol, wir haben Korallfarben, wir haben so ein Leimgrün. Also das heißt, die Schüler sollen sich gut zurechtfinden können, die sollen motiviert werden, dadurch, dass eben nicht nur alles klinisch weiß ist, sondern auch viel Farbe dabei ist, viel Dynamik dabei ist. Und das ganze Schulkonzept, also es ist nicht nur sozusagen äußerlich, sozusagen, dass die Räume so umgestaltet wurden, sondern auch das pädagogische Konzept ist eigentlich da wunderbar drin aufgegangen. Also beispielsweise haben die Schüler, sind natürlich in Klassen, aber es gibt sozusagen Stufenverbände, die dann auf einer Etage zusammensitzen, ja. Beispielsweise. Oder es gibt eine Art Beratungszentrum, auch im gleichen Gebäude, was eben unterstützt, wenn Schüler Probleme haben. Ja, also es ist wirklich ein komplettes Konzept, um Schüler dort eigentlich eine Schulfreude sozusagen zu generieren und denen das Lernen einfach zu erleichtern.
Jetzt haben Sie gar nichts zum Schulhund gesagt.
Ja, Schulhund ist auch wunderbar. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht, also ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist, aber das ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Ja,
es wäre eine Schule, wo Sie selber sagen, da hätte ich jetzt irgendwie fröhlich gelernt?
Absolut. Ja? Also die Konzeption ist toll. Die haben ja auch so viele Gemeinschaftsräume, wo es Sitzsessel gibt, wo die Kinder in einer Art Bibliothek sich zusammensetzen können. Also das ist etwas, was ich mir damals gewünscht hätte als Schülerin. Auf jeden Fall.
Von allzu neu, ESG nicht weit. Wie haben Sie da das Haus auf Vordermann gebracht?
Ja, also da gab es jetzt keine speziellen Anforderungen seitens der Stadt.
Das ist ja schon aber, mal erstaunlich.
Ja, genau. Hat mich auch etwas verwundert. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir da in einer rasenden Geschwindigkeit umgebaut haben. Wir haben innerhalb von 6 Monaten diesen Umbau hinbekommen. Und ehrlicherweise war da jetzt gar nicht so viel Zeit, sich damit auch zu beschäftigen. Das Objekt ist ja sowieso in einem Fonds, der ESG-zertifiziert ist. Von daher ist es etwas, was wir eigentlich auch täglich mitbeleuchten, was aber jetzt nicht speziell für diesen Umbau nochmal angefasst wurde.
Mhm. Wir haben zwar in dem ersten Podcast schon über Advenis gesprochen, jetzt hier aber trotzdem nochmal in aller Kürze. Advenis in Deutschland sieht wie aus und ist wie aufgestellt?
Genau, wir sind Asset Manager, Property Manager. Wir machen An- und Verkauf von Immobilien, sitzen in Frankfurt gegenüber vom Südbahnhof, haben aktuell 48 Objekte under Management und machen diesen Job eigentlich größtenteils für unsere französische Muttergesellschaft, die verschiedene Investoren aus Kanada, Middle East und aus Frankreich selbst eben nach Deutschland begleitet.
Das war wirklich kurz. Wie viele Kollegen haben sich schon bei Ihnen erkundigt, wie das so geht mit so dem Umbau? Also innerhalb der Branche?
Noch nicht so viele, aber es haben schon ein paar angeklopft, weil sie das Objekt gerne erwerben möchten.
Ah, und? Wollen sie verkaufen?
Momentan nicht, nein.
Weil die nicht genügend zahlen wollen, oder?
Ja, die Rendite ist aktuell sehr gut. Wir haben ja einen langfristigen Mietvertrag.
Und wie lang ist der Mietvertrag?
Der ist 20 Jahre.
Wie viel?
20 Jahre.
20 Jahre. Und wenn Sie das jetzt im Vergleich, wenn es jetzt noch ein Bürogebäude wäre, der ist lukrativer, der Mietvertrag, oder?
Naja, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also da hätten wir im Leben nicht einen 20-Jahres-Mietvertrag abschließen können und auch nicht mit einem so bonitätsstarken Mieter, wo wir genau wissen, der wird auch in 20 Jahren auf jeden Fall noch da sein und zahlen müssen.
Mhm. Waren die Mietverhandlungen hart oder ist da die öffentliche Hand entspannter?
Also ich glaube, wir hatten den Vorteil, dass wir eben ein bisschen unter zeitlichem Druck standen und die Stadt ja auch noch ihre Gremienzustimmung benötigt hatte. Von daher war es, glaube ich, ganz in Ordnung. Also es war in Ordnung. Es war dann sportlich, weil wir hatten dann im Dezember oder Anfang Januar die zweite Unterschrift unter den Mietvertrag gebracht und mussten ja dann im August liefern. Das heißt, wir haben dann im Januar angefangen mit dem Umbau, obwohl wir nur Teilbaugenehmigungen hatten und haben eben dann einfach drauf losgebaut.
Okay, und das hat auch funktioniert. Handwerker waren da und so. Das war alles, ging alles so halbwegs reibungslos?
Ja, also das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Also da möchte ich auch nochmal die Verwaltung loben. Das hat alles recht gut funktioniert. Mit den üblichen kleineren Verzögerungen, aber darauf haben wir uns eingelassen und das war soweit in Ordnung. Also wir haben letzten Endes pünktlich abliefern können, das war für uns ganz wichtig. Und vor allem ja auch mit Beginn des Schuljahres konnte dann die Schule tatsächlich operativ tätig werden.
Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht der größte Unterschied, wie ein Unternehmen, wie Sie arbeiten und wie eine Stadtverwaltung arbeitet? Was ist der größte Unterschied? Vielleicht gibt es auch zwei oder drei große Unterschiede.
Sagen wir es so, die Stadt, die hat ja eigentlich nicht diese Immobilienkompetenz. Also die haben natürlich auch Leute, die sich um solche Dinge kümmern, aber die haben eine ganz andere Kompetenz auf diesem Gebiet. Ja. Also von daher sind wir da, glaube ich, eigentlich vergleichsweise gut aufgestellt als professioneller Immobilien-Asset Manager. Und die Stadt hatte natürlich relativ viele verschiedene Stakeholder, die abholen mussten. Ja. Also da können wir natürlich im Vergleich zur Stadt relativ frei auch handeln. Ja, die Stadt, die musste da wirklich ganz viele verschiedene Meinungen noch einholen. Und das macht die Arbeit dann natürlich schon schwierig auf der Seite.
Aber es gab jetzt nicht viele Umplanungen oder sowas? Nein, das hatte die Stadt alles schon erledigt.
Umplanung, nein, also minimal.
Minimal. Das ist ja auch schon mal was, oder? Mhm. Also, so. Sie haben in einem Vortrag beim Verband Krenet gesagt, das habe ich mir nämlich extra notiert, zwischen 10% und 20% der Büroimmobilien in Deutschland könnten, sollten, müssten anders genutzt werden. So. Jetzt frage ich Sie, wie soll das funktionieren und wer soll das bezahlen? Sie haben Zeit, Sie können ganz ausführlich antworten.
Ja, also ich will es mal so ausdrücken. Wir erleben ja alle, dass aktuell weniger Bedarf an Büroimmobilien da ist, aufgrund von Homeoffice, aufgrund momentaner Rezession. Ich glaube auch, wenn in 10, 15 Jahren die Babyboomer in Rente gehen werden, werden wahrscheinlich noch weniger Büroarbeitsplätze benötigt, ehrlicherweise. Und von daher denke ich schon, dass insgesamt der Bedarf zurückgeht und man natürlich dann irgendwie sich überlegen muss, was für eine Verwendung kann diese Immobilie eigentlich noch oder können wir uns für diese Immobilie ausdenken? Und da ist eben die Überlegung, also gerade jetzt bei Immobilien, die wir teilweise auch haben, die eben nicht in A-Lagen sind, ja, was können wir aus diesen Immobilien machen? Und wir haben beispielsweise einige Immobilien, wo wir wirklich uns überlegen müssen, wo wir auch Leerstände haben oder wo Leerstände auf uns warten, in Anführungsstrichen. Was wollen wir mit den Immobilien anfangen? Denn wir wollen sie weiter bewirtschaften, wir müssen sie auch weiter bewirtschaften, die müssen Erträge bringen. Und da muss man einfach in alle Richtungen denken.
Ja, lassen Sie uns mal ins Labor schauen. Also was sind da so Ideen? Weil Büroimmobilien wird sehr oft, kommt sofort Service Apartments. Das ist ja jetzt irgendwie so die Standardaussage. Und auch da erleben wir ja auf dem Markt dann relativ wenig real Umgesetztes.
Mhm. Ja, also wir spielen da eigentlich immer die komplette Palette durch. Also angefangen, wie Sie schon gesagt haben, gewerbliches Wohnen, also Hotelnutzung, Serviced Apartments, private Wohnungswirtschaft. Das sind natürlich alles Nutzungen, die sehr, ja, auch sehr kostenaufwendig sind. Und wie Sie schon sagen, Thema Betreiber. Dazu brauche ich erstmal einen Betreiber, der auch über mehrere Jahre dann dort das, eine Miete zahlen kann. Und das sehe ich momentan auch etwas kritisch. Und zum Thema Büro, also alles rund ums Büro, also Light Industrial, Laborfläche, das sind alles Themen, Datencenter, die durchgearbeitet werden und ja, die aber natürlich auch sehr von der Nutzungsmöglichkeit abhängt. Und ja, man muss sagen, dass natürlich die günstigste Variante immer die Aufmietung als Büro ist. Aber eben nicht immer diejenige, die dann tatsächlich nachhaltig auch eben für diesen Standort in Frage kommt.
Mhm, weil das hängt ja auch mit den Mietpreisen sicherlich zusammen. Und wenn die dann alle weniger Fläche mieten, dann ist ja trotzdem ein Leerstand da. Ja. Sie haben jetzt vorhin gerade gesagt, Sie sind ja auch eher in B-Lagen unterwegs. Das macht es jetzt wahrscheinlich bei Ihnen noch schwieriger. Wie hoch ist der Leerstand in Ihren Immobilien?
Da sind wir ungefähr bei 10% momentan.
Und Sie erwarten aber, dass es mehr wird, weil wenn Sie sagen, es warten schon.
Naja, sagen wir es so, wir arbeiten ja ganz aktiv daran, diesen Leerstand zu verringern. Und ich hoffe eigentlich, dass wir da wieder unter 10% kommen. Mhm. Ja, das ist natürlich das Ziel.
Aber mit Bürovermietung?
Oder eben andere Nutzungsarten.
Wo aber jetzt nicht dafür umgebaut werden muss, oder fassen Sie auch Immobilien jetzt ganz bewusst an?
Ja, also natürlich müssen wir Immobilien auch anfassen, aber das muss ja nicht immer ein großes Ausmaß sein. Manchmal ist es einfach eine Bürofläche im Erdgeschoss, die dann noch eine Anlieferung von hinten bekommt, durch ein Rolltor beispielsweise, sodass sie eben auch genutzt werden kann. Ja, wie eine Art Werkstatt beispielsweise, da ist der Bedarf momentan sehr groß. Da sind wir gerade an der Planung oder Beplanung eines größeren Bürogebäudes, was leer steht, oder eben tatsächlich auch andere Nutzung. Also wir würden uns natürlich wünschen, so wenig wie möglich investieren zu müssen. Manchmal ist es aber eben dann nicht anders möglich.
Schauen Sie noch nach Opportunitäten, die auf dem Markt sind, so mit einem Auge oder doch schon sehr wach mit zwei Augen?
Also wir suchen weiterhin Immobilien, allerdings keine opportunistischen Gebäude, sondern Objekte, die wieder im Core-Plus-Bereich sind, wo wir langlaufende Mietverträge haben, nicht unbedingt in A-Lagen, aber Objekte, die eine gewisse Rendite abwerfen.
In welchen Regionen? Überall? Oder?
In ganz Deutschland, ja. Aber gerne auch nicht Büroimmobilien, sondern diversifiziert, also Light Industrial, vielleicht mal Hotelnutzung, gemischt genutzte Objekte. Das ist das, was wir uns jetzt aktuell anschauen.
Und wie blicken Sie allgemein? Also das ist ja jetzt auch ein Wechsel in Ihrem Arbeitsbereich sozusagen. Mhm. Sie kommen ja jetzt aus also 100% Büro oder sage ich mal 99,5% aus Büro. Wie ist das jetzt so für Sie? Das sind ja jetzt auch ganz andere Voraussetzungen, Bedingungen, Mieter, mit denen Sie da so zu tun haben. Oder ähnelt sich das alles?
Naja, also ich würde sagen, jede Asset-Klasse hat ihre Besonderheit. Und historisch gesehen kommen wir ja eigentlich jetzt nicht aus dem reinen Bürobereich. Wir haben auch früher Shopping-Center betrieben, Retail. Also das ist jetzt nichts Unbekanntes. Und ich glaube, damit kommen wir ganz gut zurecht.
Okay. Naja, aber für Sie so, weil man muss sich ja dann, wie Sie vorhin schon gesagt haben, bei Service Apartments muss man sich mit Betreibern zum Beispiel beschäftigen.
Das stimmt. Aber das macht die Sache ja auch interessant, dass man immer mit in neuen Konstellationen arbeiten kann, die Mieter auch sehr unterschiedlich sind. Also ich hatte bisher in meiner Berufslaufbahn eigentlich auch alles vom privaten Wohnungsmietern, die irgendwie unten an der Rezeption vom Büro gewartet haben, weil sie sich über irgendwas beschwert sprechen werden wollten, bis über Blue-Chip-Unternehmen und also wirklich alles dazwischen. Ja. wie gesagt, das macht ja auch den Reiz unserer Arbeit aus.
Wie viele Immobilien aus Ihrem Bestand würden Sie jetzt zum Beispiel gerne zu Schulen machen? Also haben Sie da schon bei sich selbst so Machbarkeitsstudien intern gemacht?
Also wir haben jetzt, oder sagen wir es so, wir haben ein Objekt, da haben wir tatsächlich so eine Art Machbarkeitsstudie gemacht. Da warten wir aber jetzt eigentlich auf diese Privatschule, dass sie sich dazu äußert. Wir haben ein anderes Objekt, da habe ich auch eine Anfrage von einer Privatschule, wo ich aber noch aktuell mit dem Bürgermeister in Diskussion bin, weil der Bürgermeister eigentlich eine Umnutzung nicht haben möchte. Es ist ein gewerblich genutztes Objekt, was potenziell Gewerbesteuern abwirft, aber wenn dort Leerstand ist, das natürlich auch nicht mehr. Aber das ist einfach dann, glaube ich, eine ja, politische Frage, ob dort weiter dann eben Büronutzung da sein wird oder eben eine Privatschule. Und ich glaube, da spielt auch das Thema Konkurrenz eine Rolle. Ja, dass natürlich vielleicht eine Privatschule auch eine gewisse Konkurrenz, nur eine gewisse Konkurrenz für die öffentlichen Schulen auch darstellt. Und so weiter. Also deswegen vom Prinzip her finde ich diese Thematik Nutzung als Schule sehr, sehr interessant. Wir haben auch andere Schulen bei uns schon im Bestand und ja, ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, aber eben nicht immer umsetzbar leider.
Mhm. Sie haben vorhin aus tiefstem Herzen sofort bei der ersten Frage gesagt, also Auslaufmodell, Büro. Natürlich nicht. Jetzt lassen Sie uns doch nochmal zum Schluss, da haben wir dann die Klammer, über den Büromarkt sprechen. Wie gucken Sie gerade auf den Büromarkt?
Ja, also wir beobachten das natürlich ganz genau. Wie gesagt, ich glaube, dass der Bedarf an Fläche, auf der Menschen zusammenarbeiten, sich austauschen können und Bürojobs machen, immer da sein wird. Ja, weil natürlich möchte niemand mehr auf ein hybrides Arbeiten verzichten, aber dieses Zusammenkommen ist etwas, was, glaube ich, den Menschen im Blut liegt und absolut erforderlich ist, auch für eine gute Zusammenarbeit. Also ich glaube, gerade in der Immobilienbranche, da gibt es so viele Schnittstellen, so viele verschiedene fachliche Themen, die irgendwie zusammenkommen müssen. Und da reicht es nicht aus, dass man irgendwie sich gegenseitig auf einer Kachel sieht, auf dem PC, sondern man muss tatsächlich ins Gespräch kommen, diskutieren und den persönlichen Austausch haben. Und deswegen glaube ich, ist es absolut wichtig.
Aber trotzdem sehen wir jetzt gerade auch in Frankfurt ganz viele auch Untermietverträge. Gibt es sowas eigentlich bei Ihnen im Portfolio auch?
Nein. Also meines Wissens nach nein.
Okay, also das würden Sie auch jetzt nicht so gern wollen wahrscheinlich?
Na gut, also mietvertraglich haben wir ja keine große Handhabe dagegen. Ja, wenn da nicht eine Nutzung oder wenn da nicht ein Mieter, ein Untermieter drin ist, der problematisch ist. Ja, aber ist mir jetzt nicht bekannt von unserem Portfolio. Nein.
Gut. So, dann haben wir alles besprochen. Haben wir noch was vergessen?
Nö? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, Büro... Ich glaube dran. Als mein Schlusssatz.
Das ist ja auch gut, dass jemand dran glaubt, weil es wird ja jetzt auch teilweise wirklich also sehr, also wiederholend redundant immer wieder nach unten geschrieben. Das führt ja auch zu einer großen Unsicherheit.
Ja, also wenn ich mir eben auch anschaue, ja, also ich glaube auch nicht, dass es gesund ist, in Anführungsstrichen, wenn die Leute die ganze Zeit nur zu Hause sitzen im Homeoffice. Also ich glaube, das ist nicht nur eine Sache, die positiv ist für die Arbeit an sich, sondern auch für den Mensch an sich, diesen Austausch und so weiter. Das ist etwas, was...
Von gesundheitlichen Aspekten mal ganz abgesehen, wer hat da jetzt schon irgendwie einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause und den Ergo-Stuhl... wo alles schön ist, weil die meisten sitzen ja dann doch irgendwie an dem normalen Schreibtisch genau, auf irgendeinem genau. Stuhl. Gut, haben wir das alles besprochen. Vielen Dank für das Best Practice, Eva Welzenbach von Advenis und bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank dir.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.